Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Folge 126 trägt den vielsagenden Titel Der blinde Fleck. Und an meiner Seite heute...
Ich dachte, dir fällt gerade mein Name nicht ein. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Hier ist Tanina. Ich freue mich auch, dass wir einen neuen Fall für euch haben. Peter hat euch den Titel gerade schon verraten. Der blinde Fleck. Das kann ja mal wieder alles und auch ganz viel bedeuten. Und wir starten natürlich mit einer Hörermail. Die kommt heute vom Justus. Ganz kurze Mail. Hallo liebes Team von Podcast Tatort Krankenhaus. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wenn jemand verstorben ist und man hat einen Ärztefehler vermutet, ist es dann sinnvoll, ein Strafverfahren durchzuführen? Macht ansonsten weiter so. Daumen hoch. Liebe Grüße, Justus. Du bist angesprochen.
Ja, ich fühle mich auch angesprochen. Ja, eine kurze Frage. Es könnte jetzt eine sehr, sehr lange Antwort geben, aber ich will es auf das Wesentliche begrenzen. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Also, wenn beispielsweise in einem Krankenhaus jemand verstirbt und dann eine natürliche Todesursache nicht festgestellt werden kann, dann wird generell ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, schon seitens des Krankenhausträgers. Wenn dem nicht so ist, weil vielleicht angekreuzt worden ist, natürlicher Tod, aber man trotzdem die Vermutung hat oder es aus anderen Gründen nicht entsprechend in die Wege geleitet wird, kann man natürlich selber auch einen entsprechenden Strafantrag stellen oder eine Strafanzeige, je nachdem, was man für einen Verdacht hat, was für Delikte im strafrechtlichen Sinne alle in Betracht kommen. Und ja, der Vorteil eines Strafverfahrens in Todesfällen, ich habe schon das ein oder andere Mal angesprochen, ist, dass regelmäßig eine Obduktion durchgeführt wird. Und diese ergibt fast immer wichtige Erkenntnisse in rechtlicher Hinsicht. Also ohne Obduktion einen Todesfall rechtlich aufzuarbeiten, ist immer per se schon sehr, sehr schwierig. Darum ist das insoweit schon sinnvoll, auch ein Strafverfahren durchführen zu lassen. Was sind die Nachteile? Die Nachteile sind die, dass dann erstmal die Staatsanwaltschaft ermittelt und das kann dauern. Wir haben ja schon über Zeiträume gesprochen. Das kann mal ein Jahr sein, mal zwei, mal drei. Und man bekommt die Akten nicht. Man hat einen Anspruch auf die Akten erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens. Die meisten Staatsanwaltschaften geben einem schon vorher die Akten, wenn man freundlich danach fragt, damit man dann auch parallel zivilrechtlich vorgehen kann. Weil die zivilrechtliche Verjährung wird nicht unterbrochen durch das Strafverfahren. Also dann kann man nach einer gewissen Zeit dann schon in Schwierigkeiten kommen, wenn man noch keinen Einblick hatte und sich fragt, was kann ich denn machen? Was ist passiert? Wo sind die Behandlungsunterlagen, die man nicht in Händen hat? Also das kann schon ein Nachteil sein. Und man muss wissen, häufig enden diese Strafverfahren mit einer Einstellung des Verfahrens, weil nicht sicher gesagt werden kann, dass der Tod auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen ist. Weil wir wissen ja, im Strafverfahren gilt ein anderer Beweismaßstab. Da muss es zweifelsfrei feststehen, dass der Tod durch einen entsprechenden Fehler aufgetreten oder eingetreten ist. Und im Zivilrecht haben wir ja andere Beweisgrundsätze. Also es ist nicht so, dass wenn ein Strafverfahren eingestellt worden ist, dass man zivilrechtlich keine Möglichkeiten mehr hat. Im Gegenteil, sehr häufig ist es so, dass wir eine Einstellung haben, aber zivilrechtlich Ansprüche noch durchsetzen können. Also wenn das mal vorliegt, nicht entmutigen lassen. Man kann zivilrechtlich in aller Regel doch noch was unternehmen. Und daher ist es im Grunde schon sinnvoll, ein Strafverfahren durchführen zu lassen, gerade wegen der Obduktion. Das gilt aber nicht für Fälle der fahrlässigen Körperverletzung. Also ich wüsste kaum einen Fall in unserer Praxis, wo es da wirklich mal zu einer Verurteilung gekommen ist. Die werden in aller Regel eingestellt, werden ja auch nur auf Antrag von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Und den Antrag muss man innerhalb von 3 Monaten, nachdem man Kenntnis erhalten hat, stellen. Oftmals werden diese Fristen verpasst, aber das ist auch nicht unbedingt ratsam. Also in Todesfällen würde ich sagen, bedingt ratsam, um die Obduktion herbeizuführen. Die kann man natürlich auch privat herbeiführen, aber es ist immer einfacher, wenn das seitens der Staatsanwaltschaft angeordnet wird, ist auch kostengünstiger, weil man hat keine Kosten, aber die muss man bei der privaten Obduktion mit untertragen, kann man später als Schadensposition mit geltend machen, aber dennoch. Und bei der fahrlässigen Körperverletzung behindert man sich quasi selbst im zivilrechtlichen Vorgehen, also da gut überlegen, ob man da wirklich einen entsprechenden Antrag stellt. In Einzelfällen ist das schon sinnvoll, aber im Regelfall nicht.
Es ist ein unglaubliches Phänomen hier bei uns im Podcast. Je kürzer die Hörerfrage ist, desto umfangreicher ist die Antwort von dir, Peter, wenn man dich als Anwalt von der Leine lässt. Da ist so viel Wissen, da gibst du Vollgas. Also ich hätte sogar noch einen Zusatz zu deinen Ausführungen. Ich würde Justus auf jeden Fall raten, wenn er diese Überlegungen hat, einen Patientenanwalt einzuschalten. Nämlich genau sich das nochmal so zu erklären zu lassen, einschätzen zu lassen, wie du es gerade für Justus ja auch gemacht hast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gerne. Ob lang, ob kurz, wir lesen alles. Wir versuchen möglichst viele hier im Podcast auch zu besprechen. Dann schickt ihr uns einfach eine Mail an info@tatort-krankenhaus.de. Diskutiert natürlich auch gerne auf Campfire mit uns. Da könnt ihr unsere Folgen direkt kommentieren. Auf Campfire könnt ihr kostenfrei auch unseren Podcast hören. Das ist so ein digitales Lagerfeuer und das macht richtig Spaß mittlerweile. Da sind wir dann auch und wir gucken immer, was ihr so schreibt, was ihr so wollt. Auch da haben wir euch im Blick. Ist so ein bisschen mehr Podcast zu mitmachen. So, und jetzt starten wir in unseren heutigen Fall. Und heute geht es nicht nur um einen möglichen Behandlungsfehler, sondern in erster Linie auch um ein Frühchen, um mehrere Operationen, um ungeklärte Zwischenfälle und die Frage, wann und wodurch bei der nur wenige Monate alten Gabriella eine schwere Hirnschädigung entstanden ist. Ja, und bei diesem Fall schieben Peter und ich unbedingt eine Triggerwarnung voraus. Wenn euch die Themen Frühgeburt und Tod eines Kindes emotional zu sehr belasten sollten, dann lasst diesen Fall ausnahmsweise mal aus oder ihr hört ihn am besten nicht allein. Unser Fall beginnt an einem Tag im September. Die Eltern der kleinen Gabriella, wenige Wochen alt, haben einen Termin beim Arzt ihrer Tochter und die hat in ihrem kurzen Leben schon mehr durchgemacht als viele Erwachsene. Zwei große Bauchoperationen, tagelange Intensivstationen, Infektionen, Schläuche, Monitore und trotzdem schöpfen ihre Eltern immer wieder Hoffnung. Aber jetzt liegen neue Bilder vor, ein MRT des Kopfes. Die Ärzte sehen etwas, womit niemand gerechnet hat. Große Teile des Gehirns der kleinen Gabriella sind schwer geschädigt. Dort, wo sich eigentlich gesundes Hirngewebe entwickeln sollte, haben sich bereits große Hohlräume gebildet. Die Diagnose trifft ihre Eltern wie ein Schlag. Irgendwann muss das Gehirn ihrer Tochter über längere Zeit zu wenig Sauerstoff oder Blut bekommen haben. Aber wann und warum? Niemand kann darauf eine Antwort geben und deshalb schauen wir uns den Fall jetzt von Anfang an an. Wenige Wochen zuvor beginnt alles mit einem Problem, das scheinbar gar nichts mit dem Gehirn zu tun hat. Mit einem kleinen Bauch oder ja besser gesagt mit einem viel zu großen Bauch. Gabriella kommt fast 8 Wochen zu früh zur Welt. Wie alle Frühchen wird sie sofort auf die Intensivstation für Neugeborene gebracht. Dort untersuchen die Ärzte sie genau und ziemlich schnell fällt ihnen etwas auf. Ihr Bauch ist ungewöhnlich stark aufgebläht. Schon während der Schwangerschaft hatte es einen Hinweis gegeben. Die Ärzte hatten festgestellt, dass ihre Mutter ungewöhnlich viel Fruchtwasser hatte.
Ja, es ist so, dass ein Baby im Mutterleib ständig Fruchtwasser schluckt. Das gehört zur normalen Entwicklung. Wenn aber irgendwo im Verdauungstrakt ein Verschluss besteht, kann dieses Fruchtwasser nicht mehr richtig weiter transportiert werden. Dann sammelt sich immer mehr davon und man nennt das Ganze Polyhydramnion, kann deshalb ein erstes Warnsignal für eine angeborene Fehlbildung des Darms sein. Es beweist noch nichts, macht die Ärzte und sollte sie auch hellhörig.
Ja, und genau das passiert auch hier. Die Ärzte beginnen sofort mit Untersuchungen. Schon am 2. Lebenstag kommt die Radiologie zu einem eindeutigen Verdacht. Gabriella könnte an einer Dünndarmatrisie leiden.
Eine Dünndarmatrisie bedeutet, dass ein Teil des Darms gar nicht richtig angelegt ist. Man kann sich das so vorstellen wie eine Straße, die plötzlich einfach endet. Alles, was davor ankommt, staut sich zurück. Nahrung kann den Darm nicht mehr passieren. Das Kind kann deshalb nicht normal ernährt werden. Solch eine Fehlbildung muss grundsätzlich operiert werden.
Doch genau das passiert erst einmal nicht. Die Ärzte legen Gabriella eine Magensonde. Darüber wird Luft- und Mageninhalt abgesaugt, damit sich der Darm nicht weiter aufbläht. Sie bekommt keine Nahrung, wird engmaschig überwacht und das Wochenende geht vorüber. Die Ärzte beobachten und warten. Warum? Ja, das weiß heute niemand mehr, denn in den Unterlagen findet sich keine Erklärung, weshalb Gabriella trotz des dringenden Verdachts das gesamte Wochenende nicht operiert wird. Für ihre Eltern ist das, wie beide hinterher sagen, das schlimmste Wochenende ihres Lebens. Mit jedem Blick auf den Monitor, mit jeder Visite hoffen sie, dass ihre Tochter stabil bleibt. Für Montag wird schließlich die Operation geplant. Doch auch dieser Plan zerplatzt, denn plötzlich findet der Eingriff erneut nicht statt. Und diesmal wird es noch rätselhafter. In den Krankenunterlagen sucht man später vergeblich nach einer Erklärung. Erst viele Wochen danach taucht in einem völlig anderen Dokument ein kurzer Nebensatz auf. Fast beiläufig. Und darin steht, dass es genau an diesem Montag eine Reanimationssituation gegeben habe. Also mit anderen Worten, Gabriella musste wiederbelebt werden. Aber wie es genau dazu kam, wie lange sie reanimiert wurde oder was überhaupt passiert ist, das findet sich nirgends. Es gibt keine ausführliche Dokumentation, kein eigener Bericht. Also es ist fast so, als hätte es diesen dramatischen Moment gar nicht gegeben.
Gerade eine Reanimation gehört zu den Ereignissen, die normalerweise sehr sorgfältig dokumentiert werden und auch dokumentiert werden müssen. Denn sie kann später eine ganz entscheidende Rolle spielen, sowohl medizinisch als auch juristisch. Fehlt eine Dokumentation, wirft das natürlich Fragen auf.
Ja, einen Tag später wird Gabriella dann schließlich operiert und jetzt zeigt sich, dass ihre Fehlbildung deutlich komplizierter ist als zunächst vermutet. Nicht nur ihr Dünndarm ist an einer Stelle verschlossen, der Darm ist außerdem ungewöhnlich angeordnet, teilweise verdreht und ein Stück Dünndarm fehlt. Auch ein Teil des aufsteigenden Dickdarms ist fehlgebildet. Für den Kinderchirurgen ist das jetzt ein schwieriger Eingriff. Trotzdem beschreibt er den Zustand des Darms erstaunlich optimistisch. Ja, der Darm sei deutlich schlechter durchblutet gewesen, aber er sei noch am Leben gewesen. Keine abgestorbenen Darmabschnitte, keine schweren Infarkte. Der Darm des Neugeborenen wird entdreht, gespült und die Fehlbildung operativ versorgt. Anschließend wird Gabriella zurück auf die Intensivstation gebracht. Die Kleine ist stabil, der Kreislauf funktioniert und Gabriellas Blutdruckwerte sind gut. Nach allem, was dokumentiert ist, scheint sie die Operation zunächst erstaunlich gut überstanden zu haben. Vielleicht denken ihre Eltern, haben sie jetzt den schlimmsten Teil geschafft. Doch genau in diesem Moment nimmt der Fall erst richtig seinen Anfang. Denn nur 2 Tage später verschlechtert sich Gabriellas Zustand und zwar dramatisch. Ihr Bauch schwillt erneut an. Die Ärzte sprechen von einer lebensbedrohlichen Durchblutungsstörung des Darms und sie muss sofort nochmal operiert werden. Und ausgerechnet von dieser Notoperation fehlt später das wichtigste Dokument überhaupt, nämlich das ausführliche Operationsprotokoll. Also dieses Nicht-Protokollieren, das zieht sich ja schon wie ein roter Faden durch diesen Fall. Es gibt zwar Unterlagen über die Narkose, es gibt Abrechnungsdaten und es findet sich der Hinweis darauf, dass erneut Teile des Dünndarms entfernt werden mussten. Aber was die Operateure tatsächlich vorgefunden haben, welche Entscheidungen sie während des Eingriffs getroffen haben oder wie dramatisch die Situation wirklich war, das lässt sich bis heute nicht mehr nachvollziehen.
Vielleicht mal kurz zur Erläuterung. Ein Operationsprotokoll ist viel mehr als ein reines Verwaltungsdokument. Darin wird normalerweise festgehalten, welche Befunde sich während der Operation gezeigt haben, welche Maßnahmen durchgeführt wurden und warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Gerade nach einem Notfalleingriff ist das von enormer Bedeutung. Fehlt ein solches Protokoll, entstehen zwangsläufig Lücken.
Ja, nach der 2. Operation kämpfen die Ärzte weiter um Gabriellas Leben, denn diesmal ist klar, ihr Körper hat mit einer schweren Infektion zu kämpfen. Die Entzündungswerte schießen in die Höhe, das sogenannte CRP ist massiv erhöht und auch der Interleukin-6-Wert liegt weit über dem Normalbereich.
Man muss sich das Immunsystem wie eine Feuerwehr vorstellen. Wenn irgendwo im Körper ein schweres Problem entsteht, werden unzählige Botenstoffe ausgeschüttet. Interleukin 6 gehört zu diesen Alarmstoffen. Hohe Werte bedeuten, dass der Organismus gerade gegen eine massive Belastung kämpft. Zum Beispiel gegen eine schwere Infektion oder gegen abgestorbenes Gewebe.
Ja, für die Ärzte ist das ein deutliches Zeichen. Irgendwas löst in dem kleinen Kinderkörper eine gewaltige Entzündungsreaktion aus. Gabriella wird künstlich beatmet, bekommt jetzt Antibiotika und Medikamente, die ihren Blutdruck stützen. Wenn wir heute in die Unterlagen gucken, dann findet man dort längere Phasen dokumentiert, in denen ihr Blutdruck völlig zusammenbricht. Ihre Sauerstoffversorgung wirkt allerdings über weite Strecken stabil. Aber nirgends findet sich eine Situation, die sofort erklären würde, warum Ihr Gehirn später, das wissen wir ja jetzt schon, so schwer geschädigt sein wird. Und genau das macht diesen Fall so rätselhaft. Denn irgendwo muss dieser Schaden ja entstanden sein. Die Frage ist, wann? Die Tage vergehen, langsam stabilisiert sich Gabriella wieder, zumindest wirkt es zunächst so. Und die Ärzte kümmern sich auch weiter um ihren Darm. Und auch Gabriellas Gehirn wird regelmäßig per Ultraschall untersucht. Das ist eine Methode, die bei Frühgeborenen noch gut funktioniert, weil sich die Schädelknochen noch nicht vollständig geschlossen haben. Und diese Untersuchungen scheinen zunächst auch beruhigend. Es ist immer wieder derselbe Befund, keine Auffälligkeiten, kein Hinweis auf eine Hirnschädigung.
Ja, eine solche Ultraschalluntersuchung des Gehirns ist bei Frühgeborenen ein wichtiges Verfahren. Allerdings hat sie auch ihre Grenzen. Manche Schäden entwickeln sich nämlich erst im Verlauf oder werden erst nach einigen Tagen sichtbar. Ein unauffälliger Ultraschall schließt deshalb leider nicht jede spätere Hirnschädigung vollkommen aus.
Und dann kommt ein Befund, der den Ärzten große Sorgen bereitet. Im Ultraschall findet sich zum ersten Mal eine kleine Veränderung. Die Ärzte beschreiben eine leichte Erhöhung der Echogenität in einem bestimmten Bereich des Gehirns. Peter, klär uns auf.
Ja, das ist noch keine Diagnose, sondern erstmal ein Warnsignal, kann man sagen. Es kann darauf hindeuten, dass das Gehirngewebe belastet wurde, zum Beispiel durch eine Durchblutungsstörung, durch Sauerstoffmangel, eine Entzündung oder auch eine Blutung. Deshalb werden solche Auffälligkeiten engmaschig kontrolliert, um zu sehen, ob sie wieder verschwinden oder ob sie sich zu einer bleibenden Schädigung entwickeln.
9 Tage später folgt die nächste Ultraschalluntersuchung und plötzlich hat sich das Bild komplett verändert. Die Ärzte sehen jetzt großflächig abgestorbene Hirnareale. Und es haben sich bereits Zysten gebildet und die Hirnrinde beginnt zu schrumpfen. Die äußeren Hirnräume wirken erweitert. Mit einem Mal ist klar, das Gehirn der kleinen Gabriella hat einen massiven Schaden erlitten. Für ihre Eltern bricht eine Welt zusammen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Ärzte vor allem auf Gabriellas Darm geschaut, auf ihre Operationen, auf die Entzündungswerte, auf ihren Kreislauf. Und jetzt richtet sich der Blick plötzlich auf das Gehirn. Die Ärzte suchen nach einer Erklärung. War es vielleicht eine seltene Stoffwechselerkrankung? Auch daran denken sie zunächst. Also es gibt Krankheiten, bei denen sich das Gehirn ähnlich verändern kann. Und deshalb wird Gabriella ausführlich untersucht. Doch nach und nach können diese seltenen Erkrankungen ausgeschlossen werden. Zurück bleibt die Vermutung, dass das Gehirn irgendwann über einen längeren Zeitraum zu wenig Sauerstoff oder zu wenig Blut bekommen haben muss. Nur wann? Diese Frage kann keiner beantworten. Für Gabriellas Eltern beginnt jetzt eine völlig neue Realität, das kann man sich vorstellen. Ihre Tochter wird möglicherweise ihr ganzes Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. Und auch der Darm macht weiterhin Probleme. Wieder sorgt ein Darmverschluss dafür, dass die Chirurgen eingreifen müssen. Gabriellas Eltern verbringen unzählige Stunden am Krankenbett. Sie freuen sich über winzige Fortschritte und erleben leider auch immer wieder Rückschläge. Fast 10 Monate lang, dann an einem Dienstagabend, verstirbt das kleine Mädchen. Tja, und die Eltern fragen sich natürlich, was ist mit unserer Tochter passiert? Hat es da einen Fehler bei den Ärzten gegeben? Wie seid ihr denn dann vorgegangen?
Ja, also diese Fragestellung ist ja sehr, sehr häufig. Und für viele ist es einfach wichtig zu wissen, was hat sich ereignet? War das fehlerhaft oder war das schicksalhaft? Also es ist gar nicht mal so, dass im Vordergrund stehende, dass man sagt, der Arzt muss was falsch gemacht haben. Ich will das bestätigt wissen, sondern ich will diese Ungewissheit, die möchte ich quasi auslöschen.
Also wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass Gabriellas Eltern es jetzt hier nicht auf Geld anlegen, was sie möglicherweise bekommen, sondern weil sie wissen wollen, was mit ihrer Tochter passiert ist, um es, ja, möglicherweise ein Grund ist es, das aufzuarbeiten. Als Gabriellas Eltern zu dir in die Kanzlei gekommen sind oder mit dir Kontakt aufgenommen haben, was mich interessieren würde. Es ist ja schon auffällig bei diesem Fall, dass wir an mehreren Stationen keine Dokumentation haben, dass die ständig fehlt. Wussten die das in dem Moment schon oder habt ihr dann, als ihr die ganzen Unterlagen angefordert habt, das erstmal festgestellt, dass da einfach ganz viele Lücken sind?
Ja, das war den Eltern noch nicht bekannt. Unser erster Schritt ist ja immer, dass wir uns die gesamte Behandlungsdokumentation besorgen. Das ist so das Allerwichtigste, dass man die in Händen hat. Mitunter haben Mandanten schon einzelne Teile der Behandlungsdokumentation oftmals auch ein OP-Bericht oder zumindest Entlassungsbericht oder was auch immer. Manche haben auch schon vorher alles angefordert. Bin ich immer ganz dankbar, wenn schon was vorliegt und das vielleicht schon eine Zeit zurückragt. Wir fordern trotzdem immer noch mal die Unterlagen an und schauen dann, haben die sich vielleicht in der Zwischenzeit geändert? Ja, das kommt mitunter vor, dass die Unterlagen manipuliert werden. Das ist sehr, sehr selten, das muss man dazu sagen. Aber die Fälle gibt es. Das darf eigentlich nicht sein, dass da manipuliert wird, weil das ist ja auch von strafrechtlicher Relevanz und man muss einfach bei dem bleiben, was man dokumentiert hat. Das ist ein Appell einmal an die Mediziner.
Wart ihr denn in diesem Fall besonders erstaunt, dass da wirklich so viel fehlt? Weil jetzt, so wie wir den Fall ja hier vorgetragen haben und das war ja jetzt schon sehr auffällig. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo wir an mehreren Stellen ja berichten konnten, dass es da überhaupt keine Dokumentation gibt.
Also das kommt regelmäßig vor. Also das erschüttert uns nicht mehr. Ich sage ja immer gerne an der Stelle, wir sind immer froh, wenn die Dokumentation lückenhaft ist, weil das ja die Karten der Patientenseite verbessert. Und ja. Ich sage genauso regelmäßig, dass sich die Mandanten immer ärgern, wenn die Dokumentation nicht vollständig ist und bis sie dann aufgeklärt werden, dass es eigentlich in rechtlicher Hinsicht besser ist, wenn die lückenhaft ist, weil das die eigenen Aussichten deutlich verbessert.
Wie seid ihr denn dann jetzt vorgegangen?
Also in Geburtsschadenfällen, das ist jetzt kein klassischer, aber es rankt sich ja um die ersten Lebensmonate. In diesen sehr komplexen Fällen mit sehr, sehr schweren Schädigungen, sei es der Tod, sei es ein Pflegefall, holen wir, sofern es finanziell darstellbar ist, immer gerne Privatgutachten ein, weil die Gutachter des ND haben meistens nicht die Kapazitäten, sage ich mal, um sich da sehr, sehr ausführlich mit zu befassen. Und das muss man in diesen Fällen schon. Auch gehe ich da nicht so gerne zu den Ärztekammern. Das ist auch ein Kapazitätsproblem. Ich lasse es mal auf dieser Ebene. Darum ist, wenn man wirklich einen guten Privatgutachter hat, das Beste. Das kann sich aber nicht jeder leisten. In dem Fall war es aber so, dass die Eltern das Geld investiert haben. Man muss ja auch immer sehen, was man da bezahlt hat, kann man später als Schadensposition mit geltend machen und möglicherweise bekommt man dann auch eine entsprechende Erstattung.
Was kostet denn so ein Privatgutachten, die man jetzt mal so Pi mal Daumen? Hat.
Das kann man nicht sagen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, hängt sehr von dem Fachgebiet ab. Also beispielsweise die Neurochirurgie ist deutlich teurer als die Orthopädie oder als die Dermatologie. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, was einmal die Disziplin, also die Fachrichtung anbelangt und natürlich, wie komplex die Thematik ist.
Ne? Hast du denn hier eine Summe bei diesem Fall? Was hat dieses Privatgutachten gekostet?
Das kann ich dir nicht mehr sagen. Also die Rechnung habe ich mir jetzt im Vorfeld nicht mehr angeschaut. Ich würde aber vermuten, dass es schon in dem Bereich zwischen 2.000 und 3.000 Euro.
Okay, nur dass man mal so eine Marke
haben wird. Ja, also das sind so Fälle, die doch einen hohen Kostenaufwand erfordern. Aber man muss sich klar machen, manchmal sind 500 Seiten Behandlungsunterlagen zu lesen und manchmal 5. Das ist natürlich schon ein Unterschied und das wirkt sich auch bei den Kosten entsprechend aus. Manche Fälle sind sehr, sehr komplex, da wirkt sehr, sehr viel mit rein. Und andere sind leicht zu greifen, im Sachverhalt klar. Und die sind natürlich dann auch im Rahmen der Gutachtertätigkeit preisgünstiger.
Also ich hätte jetzt auch mit so einer Summe gerechnet. Man kann so ein Privatgutachten nicht für 200 Euro erwarten.
Aber es ist ein gutes Stichwort. Also wir haben jahrelang, also jahrzehntelang hatten wir einen Gutachter beispielsweise, der hat immer ein Kurzgutachten erstellt für sehr, sehr kleines Geld und hat so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Also der hat das schon sorgfältig geprüft oder ja, er tendiert hier in Richtung Behandlungsfehler, da müsste er weiter einsteigen und müsste dann weiter ausholen. Also das war so ein Vorabgutachten. Da haben wir noch 3-4 andere Gutachter, die das auch machen. Zum Glück, wir haben ja ein großes Portfolio von Gutachtern. Und das machen nicht alle, aber manche machen das. Und das ist ein Vorteil, den man dann nutzen kann. Und wenn der sagt, hier, lass die Finger davon, da ist gar nichts dran, dann hat man einen kleineren Betrag investiert und hat aber eine gute Einschätzung, ohne jetzt ein Gutachten über 30 Seiten. Weil was braucht man ein Gutachten, wenn man damit nichts anfangen kann? Die Kosten kann man sich sparen. Und wir haben einige Gutachter, mit denen wir das so machen können. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und da hilft halt, dass wir das schon jahrzehntelang machen und uns da ein Netzwerk aufgebaut haben.
Okay, aber wenn die jetzt weiter das noch weiter ausbauen, das Gutachten, dann bitte werfen Sie weiteres Geld in den Automaten und dann führe ich das weiter aus.
Genau.
Ah, okay,
und verstanden. In dem Fall möchte ich den Privatgutachter einmal wiedergeben, weil der doch sehr eindrucksvoll und nachvollziehbar sein Ergebnis formuliert hat. Ist ein Stück weit natürlich verkürzt. Also er schreibt: Es verbleibt auch bei mir ein gewisses ratloses Gefühl, da sich anhand des dokumentierten Behandlungsverlaufs des Kindes in der Kinderklinik die Verursachung und Entwicklung der Hirnschädigung nicht eindeutig nachvollziehen lässt. Es bleibt einfach ein Stück weit offen. Mhm. Und er sagt dann weiter, feststellbar bleibt lediglich, also eine Einschränkung, dass die Erstoperation entgegen allen Regeln nicht als Notfalloperation, sondern erst am 6. Lebenstag durchgeführt wurde, also zu spät. Zu diesem Zeitpunkt bestanden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, also wir nähern uns den 100%, bereits erhebliche Nekrosen des Darms sowie weitere schwerwiegende Komplikationen. Dies wäre vermeidbar gewesen. Also, es kommt gar nicht jetzt in dem Fall auf die fehlende Dokumentation an, sondern es ist einfach viel zu spät gehandelt worden. Es war eine Notfalloperation, so die Einschätzung des Privatgutachters. Und man hat 6 Tage abgewartet und dadurch haben sich die entsprechenden Probleme entwickelt, was den Darm anbelangt oder die Nekrosen des Darms. Mhm. Man sollte meinen, das ist jetzt ausreichend, um den Versicherer zu bewegen, auch wenn die Hirnschädigung jetzt nicht geklärt werden konnte, aber die Darmproblematik zu bewegen, in die Schadenregulierung einzutreten, und zwar außergerichtlich. Aber es gab eine Ablehnung durch den Versicherer. Wir mussten wieder klagen und im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens wurde wieder ein Gutachten eingeholt. Und wie es dann so sein soll, kommt der Gutachter, den das Gericht beauftragt hat, zu einem anderen Ergebnis als der Privatgutachter. Der gerichtlich bestellte Sachverständige, der gelangt zu dem Ergebnis, dass Gabriella zunächst entsprechend den damals geltenden ärztlichen Standards behandelt wurde und bis einige Tage später keine Notfalloperationsindikation vorgelegen hat. Also er sagt, es gab da keine Verzögerung und diese 6 Tage, die abgewartet worden sind, die konnte man abwarten. Erst nach der klinischen Verschlechterung, und das war jetzt 7 Tage später, da war angezeigt gewesen, eine Operation durchzuführen. Also vorher, Privatgutachter sagt, nee, das hätte man direkt machen müssen. Gerichtsgutachter, nee, diese 6 Tage konnte man ohne Probleme noch weiter zuwarten. Und er sagt weiter, dass es zwischen dieser Verzögerung, er sagt ja, die ist auch eingetreten, aber erst nach 7 Tagen, das ist ja auch noch nicht sofort operiert worden, das ist ja dann auch erst ein paar Stunden in dem Fall später gemacht worden. Da lässt sich ein kausaler Zusammenhang zwischen dieser kurzen Verzögerung und der Hirnschädigung von Gabriella lässt sich nicht belegen. Also man geht davon aus, der Gerichtsgutachter, dass das schicksalhaft eingetreten ist.
Also das ist ja jetzt an dieser Stelle ein absolutes Dilemma. Was macht denn ein Gericht in solchen Situationen? Oder was macht ihr in solchen Situationen?
Ja, da möchte ich eigentlich auch nicht Gericht sein, weil wir haben jetzt 2 gutachterliche Auffassungen. Der eine sagt, das ist ein Fehler gewesen. Ja. Und der andere sagt, nein. Wenn du alles richtig machen willst, so zumindest meine Auffassung, und du nicht sagen kannst, das Gutachten überzeugt mich mehr aus den und den Gründen, dann würde ich immer, man nennt das untechnisch Obergutachten, das ist kein juristischer Begriff, aber es wird immer so genannt, es gibt kein Obergutachten im rechtlichen Sinne, aber dann würde ich immer noch ein weiteres Gutachten einholen und diesen Widerspruch versuchen aufzuklären. Mhm. Weil ich will es ja sorgfältig machen, ich kann eigentlich im Regelfall nicht sagen, das Gutachten überzeugt mich mehr als das andere. Das machen viele Gerichte aber nicht. Die sagen dann, wir entscheiden uns im Regelfall für das Gutachten, was wir in Auftrag gegeben haben. Warum das so ist, keine Ahnung. Das macht auch gar keinen Sinn. Man muss sich ja für das Gutachten entscheiden, das einen mehr überzeugt. Egal, ob man das selbst in Auftrag gegeben hat oder das schon vorgelegen hat. Aber gut, es ist meistens so, so meine Erfahrung zumindest, dass man dem eigenen Gutachter, und der eigene Gutachter ist der, den man selbst beauftragt hat, folgt. Und hier war es auch so, das Gericht hat sich dem von ihm beauftragten Gutachter angeschlossen und die Klage abgewiesen. Dann haben wir Berufung eingelegt und dann wurde auf unseren Antrag hin, weil das spielte nämlich gar keine Rolle für das Gericht in erster Instanz, hatten wir aber beantragt, zusätzlich ein Gutachter aus dem Bereich der Anästhesie beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Das wurde vom Gericht in erster Instanz völlig übergangen. Wir hatten das immer wieder beantragt. Da musste auch ein Anästhesist drauf schauen, weil wir haben ja die Probleme mit, ich nenne es mal, Sauerstoffsättigung etc.,
ja.
Was wir dann auch im Sachverhalt geschildert haben. Aber da ging gar keiner drauf ein seitens des Gerichts in erster Instanz. Trotz unserer Anregung hier, das muss doch auch geklärt werden, spielte keine Rolle. Das Oberlandesgericht war da ein Stück weit schlauer und hat das entsprechend in die Wege geleitet. Da spielt dann eine Rolle, dass nichts dokumentiert worden ist. Also da sagt, das war eine Gutachterin, eine Anästhesistin einer Universitätsklinik, glaube sogar die Direktorin. Sie sagte dann, dass zu dieser respiratorischen Problematik, die du ja sehr schön ausführlich vorgetragen hast, nichts dokumentiert sei. Dass die arteriellen CO2-Werte möglicherweise zu niedrig gewesen seien, sowie der Mitteldruck und die Blutglucose. Alles das ist nicht dokumentiert worden. Es gab in der vorhandenen Dokumentation keinen Hinweis auf Blutabnahmen oder Kontrollen dieses sogenannten Mitteldrucks. Daher sei nach dieser Gutachterin nicht auszuschließen, dass andere Faktoren zur Entstehung einer periventrikulären Leukomalazie beigetragen haben könnten.
Ja, ich mache uns mal kurz den Erklärfuchs. Also das ist eine Schädigung der weißen Hirnsubstanz in der Nähe der Hirnventrikel und tritt vor allem bei Frühgeborenen auf, entsteht durch eine verminderte Durchblutung und Sauerstoffversorgung und dadurch können Nervenzellen und ihre Verbindungen geschädigt werden.
Ja. Wir haben jetzt das Faktum, das gibt der Satz ja der Anästhesistin wieder, es können auch andere Faktoren vorgelegen haben. Also es muss nicht so gewesen sein. Ich erinnere mich noch an die mündliche Verhandlung. Sie ging eigentlich von anderen Faktoren aus, aber man kann das nicht ausschließen. Also so ein bisschen ist dran, aber die Beweislast liegt ja an sich bei der Geschädigten oder in dem Fall jetzt den Eltern, das nachzuweisen. Also wenn man es jetzt juristisch wirklich runterbricht und man keinen groben Fehler hat, müsste an sich die Klage, in dem Fall die Berufung, wir sind ja schon in zweiter Instanz, abgewiesen werden. Aber wir haben ja dieses Dokumentationsversäumnis und das führt ja dazu, dass es Beweiserleichterungen gibt, bis hin zur Beweislastumkehr sogar. Und das hat sich das Gericht so ein Stück weit zu eigen gemacht und gesagt, ja, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, dass es zu dieser Leukomalazie gekommen ist, zu dieser Hirnschädigung. Und wir können nicht sicher sagen, was es ist. Die Eltern können nicht nachweisen, dass es so gewesen ist. Aber wir haben ja das Dokumentationsversäumnis und wir geben insoweit eine Beweiserleichterung, dass wir zumindest einen kleinen Betrag als Vergleichsvorschlag unterbreiten wollen, der dem gerecht wird. Also das ist nicht ganz sauber juristisch argumentiert, aber kann man trotzdem in so einer mündlichen Verhandlung durchaus so darstellen. Letztendlich kam es dann auch wirklich zu einem Vergleichsschluss über 25.000 Euro. Und das war sehr salomonisch und weise vom Gericht. Und ich glaube, wenn sie geurteilt hätten, wäre vielleicht was anderes bei rausgekommen, eher eine Zurückweisung der Berufung. Das war so ein sehr, sehr schmaler Grat. Mhm. Aber das hat das Oberlandesgericht sehr, sehr gut gemacht. Und die Gegenseite war auch dann damit einverstanden. Die haben die rechtlichen Probleme natürlich auch gesehen, aber wollten in dem Fall den Eltern doch entsprechend was zukommen lassen. Und dann hat sich das entsprechend so gefügt.
Peter, das soll unser Ende sein. Damit schließen wir den Aktendeckel und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Donnerstagnacht gibt's eine neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Bis dahin, tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.